Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, selbst wenn die Nacht dich zerbricht und der Tag reflektiert, was am Tag so passiert und dein Kopf nicht kapiert, was dein Herz längst verliert. Verlierst du dich nicht oder fürchtest du dich? Ich hab Angst zu versagen. Allein wenn ich aufstehe und rausgehe, bist du nicht viel mehr als ein Wort in Gedanken, als der Glanz auf der Seele, ein Durchbruch von Sorgen, Gedanken nach Morgen und glänzende Worte nach Wahrheit des Lebens. Ich suche vergebens. Fürchte dich nicht. Hast du schon vergessen, was ich dir gesagt hab, als ich dort im Grab lag, am Kreuze für dich starb? Ich hab's vollbracht. Ich hab's für dich gemacht. Es war nicht die Schläge, es war nicht die Dornen. Fürchte dich nicht, ich hab nicht verloren. Es war nicht das Tragen des Kreuzes zum Tod, es war nicht der Schmerz, der mein Leib dort durchzog. Nicht das Lachen der Menge und das wilde Gedränge. Nicht das Gehen von der Erde oder das Zerstreuen der Herde. Es war, fürchte dich, fürchte dich. All sein Zorn über Sünde auf dem heiligen Kinde, auf dem einzigen Sohne, der dort saß auf dem Throne. Und er kam auf die Welt, wo die Sünde nichts zählt. Und man macht, was man will, weil man lebt so und tut so, als sei man irgendwie gut so.
Guten Morgen. Das Video war tatsächlich so geschnitten, dass es so abrupt aufhört. Vielleicht ein stilistisches Mittel. Ich habe lange überlegt, was ich mit diesem Thema mache. Es ist ja das Titelthema unseres Andreas. Vielleicht habt ihr das schon wahrgenommen. Wenn nicht, könnt ihr euch das Bild nochmal mitnehmen und darüber meditieren. Natürlich ist das daher für mich eine besondere Last und Ehre, dazu jetzt was zu sagen. Ich habe für mich, ohne dass es hier irgendwo auftaucht, das Thema hat so einen tollen Titel, für mich hat diese Predigt den folgenden Titel, zumindest steht er in meinen Notizen, sonst nirgends, die Schlucht überwinden. Vielleicht bist du auch schon mal mit den besten Absichten durch den Skulpturenpark geschlendert. Ich mache das ab und zu, genieße das schöne Wetter und bete dabei. Und vielleicht bist du auch schon mal nichtsahnend an dieser Skulptur vorbeigekommen. Dein Blick fällt mehr oder weniger zufällig darauf und auf einmal verfällst du in so eine Starre. Deine Aufmerksamkeit ist ganz in ihrem Bann und innerlich macht sich ein Grauen breit. Das war zumindest meine erste Reaktion. Und ich muss gestehen, ich bin ein Kunstbanause. Ich hatte überlegt, ob ich euch einfach mal etwas aus meinem Kunstrepertoire mitbringe, einmal etwas aus meiner Kindergartenzeit, einmal aus der Mittelstufe, einfach um euch zu zeigen, dass in der Zeit dazwischen keine große Weiterentwicklung stattgefunden hat. Dann habe ich gedacht, ach komm, die bekommen das auch schon so mit. Nee, aber mal ehrlich, ne? Im Kunstunterricht habe ich mich immer gequält. Dann sagte die Lehrerin immer so, jetzt machen wir das, schaut euch dieses Bild mal an, macht mal das. Und das, was bei mir immer rauskam, war einfach nur strichmännchenartig. Ich fand das toll, dass andere tolle Sachen gestalten konnten, aber das hat mir dann auch schon gereicht. Von wegen Kunstwerke interpretieren. Ich erinnere mich noch, da gab es noch die Overhead-Folien, ne? Der Schrei. Und dann haben wir stundenlang darüber gesprochen und ich habe mich tatsächlich gefragt, oder Mona Lisa, oder nimm dir was auch immer du willst, hat sich der Künstler tatsächlich diese ganzen Gedanken gemacht oder hat er einfach mal gemalt? Und man kann ja auch Musikstücke interpretieren. Ich bin Musiker, das kann ich. Ich denke mir nicht immer, oh, diese tolle Geschichten, wenn ich mich ans Klavier setze. Ich spiele einfach drauf los. Kunstinterpretation, meine Güte, das fand ich immer ätzend. Bis heute übrigens. Meines Erachtens ist das mit der Kunst relativ einfach. Es gibt schöne Kunst, die das Gemüt erhält und inspiriert, und dann gibt es Kunst, die man nicht nochmal sehen muss. Und leider fällt in diese Kategorie diese Kreation. Die Schlucht von der Leipziger Bildhauerin Dana Meyer. Man sieht 5 Antilopen in den skurrilsten Positionen. Und ich glaube, genau deswegen wirkt das auf mich auch immer so gruselig. Es ist unnatürlich. Antilopen stehen so nicht in der Gegend herum, nicht im Zoo und auch nicht in der Wildnis. Ich habe extra im Internet nochmal recherchiert, gegoogelt, ich habe mir Bilder von Antilopen gesichtet, und da bekommt man durchaus Eindrückliches zu sehen. Aber unter den ersten 200 Bildern war kein einziges, welches so eigenartige Verdrehung aufweist. Was soll das also? Man versucht das so zu erklären, und ich lese jetzt einen kurzen Ausschnitt von eschborn.de, wo man über dieses Kunstwerk philosophiert. Auf der Wiese versammeln sich 5 Antilopen, die sich in einer Vorwärtsbewegung befinden. Klammer auf, sie bewegen sich aber nicht. Klammer zu. Das erste Tier scheint von etwas in seinem Lauf gestoppt worden zu sein. Die anderen Tiere folgen der Bewegung und halten ebenfalls in ihrem Lauf inne. Ja, so kann man das nett formulieren. Ich glaube aber, dass es viel mehr ist als ein Innehalten. Für mich sieht es nämlich aus wie ein panisches Haltmachen vor der Schlucht, nach dem Motto, selbst wenn ich mir alle Knochen breche, ist das besser, als in meinen Tod zu stürzen. Und nur so kann ich mich erklären, wenn man in einer Vorwärtsbewegung ist, dass man Halt macht, bevor es zu spät ist. Dieses Kunstwerk führt uns in der Tat eine heftige emotionale Reaktion vor Augen, die zu einer Handlung führt. Was sehen die, was das auslöst? Ist es vielleicht eine Täuschung? Ich war vor dem Gottesdienst eben nochmal da und habe diese beiden Bilder gemacht. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich darauf blicke, ist diese Schlucht tatsächlich 27 Zentimeter hoch. Und für den, das ist doch eigentlich die Realität, für den Betrachter gibt es gar keine Schlucht. Ich meine, überlegt euch mal, hätte man diese Sachen irgendwo auf einen Berg platziert, kurz vor dem Abhang, das wäre doch mal was gewesen. Das würde dem Namen, dem Titel gerecht werden, aber bitte so auf einer grünen Wiese, einfach mitten im Skulpturenpark? Das führt mich zu der Frage, gibt es vielleicht in unserem Leben Momente, in denen wir uns verhalten wie dieser stählernen Antilopen? Wo wir von einer Emotion ergriffen werden, die uns zum verstörten Handeln führt. Panik! Ihr kennt den Spruch vielleicht, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich stelle die Frage, weil ich überzeugt bin, dass es das in unserem Leben tatsächlich gibt. Emotionsgeladene Momente, die unser Handeln bestimmen und uns in dieser Emotion gefangen nehmen. Vollkommen unabhängig davon, ob es eine Schlucht gibt oder nicht. Es gibt immer eine empfundene Schlucht. Und jeder reagiert unterschiedlich. Der eine ist wie gelähmt, die andere kriegen einen Wutanfall, der nächste denkt über sein Handeln gar nicht mehr nach und tut Sachen, die er später bereut. Ein vierter zieht sich zurück. Der fünfte rutscht in eine Depression. Das ist dieser kurze Moment, der hier im Skulpturenpark verewigt ist. Und jetzt können wir gerne nochmal die anderen Bilder sehen, während ich weiterrede. Dieser kurze Moment ist verewigt. Und doch ist das Entscheidende, was nach diesem Moment passiert. Bleiben wir Gefangene unserer Situation? Lassen uns binden von der Starre? Oder brechen wir aus? Halten wir an der Hoffnung fest, suchen, wenn nötig, Hilfe? Oder resignieren wir, sagen, wir wissen nicht, damit umzugehen, das schaffen wir eh nicht, damit umzugehen und bewegen uns in eine Abwärtsspirale? Was auf diesen verewigten Schnappschuss folgt, ist der Moment der Entscheidung. Was war, kann ich nicht beeinflussen. Was ist, muss nicht so bleiben. Und was wird, liegt oft in unserer Hand. Wie diese Antilopen in der Lähmung zu verharren, ist definitiv die schlechteste Option. Aber auch das gibt es manchmal. Und da kommt Gott ins Spiel. Er lädt uns ein, sich wieder in Bewegung zu setzen. Nicht wie eingefrorene, stählerne Kunstwerke zu verharren, sondern wieder lebendig zu werden. In Bewegung zu bleiben. Das ist das Tolle daran, wir haben heute schon in den Liedern davon gehört. Und wenn ich predige, ist mir das ein Thema, was sich wie ein roter Faden durchzieht. Gott ist der Einladende. Egal, ob wir jetzt gerade so verharren und gefangen sind und er uns einlädt, er lädt jeden immer ein. Und das ist auch ein Grund, warum wir als Andreas-Gemeinde immer einladen. Denn Gott sehnt sich danach, gefangene, gebundene Menschen in ihrer Panik verharren oder einfach in ihrem Alltag gefangen zu befreien. Und nicht nur Gott lädt ein, sondern er beauftragt uns, für ihn einzuladen, zu ihm hin einzuladen. Ich glaube, die Apostel fühlten sich damals genauso, als sie von Jesus ins kalte Wasser geschmissen wurden. Panische, überfordernde Angst vor dem Ungewissen. Und damit meine ich kein metaphorisch beschriebenes Bild, wo man so versucht, das, was man in einem anderen sieht, in Worte zu fassen, also Interpretation, sondern Tatsache. Panische, überfordernde Angst vor dem Ungewissen. Ein Beispiel habe ich mitgebracht. Jesus sagte zu seinen Aposteln, verkündet den Menschen diese Botschaft, Gottes himmlisches Reich ist nahe. Dann nicken sie und sagen, das klingt gut. Wir wünschten uns, dass es vielleicht ein bisschen mehr sichtbar wird, aber das klingt gut. Und dann sagt Jesus, wie sie das tun sollen. Er sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Nehmt kein Geld mit auf die Reise, weder Goldstücke noch Silber oder Kupfermünzen, auch keine Tasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Schuhe und kein Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Recht darauf, dass man ihn versorgt. Wenn dich das nicht in eine Starre versetzt, dann verstehst du womöglich etwas als metaphorisch, was nie so gemeint war. Es ging Jesus nicht um eine metaphorische Auferweckung von Toten, sodass Projekte oder totgeglaubte Aktionen wieder vitalisiert werden, sondern seine Aufforderung war ganz konkret, Leichen mit ärztlich ausgestellter Sterbeurkunde zu neuem Leben zu erwecken. Er forderte von ihnen das Unmögliche. Er schmiss sie ins Wasser und die haben tatsächlich mit Panik reagiert. Denn das war keine Bergpredigt vor 5000 Menschen oder wie viele es auch waren, sondern da waren seine 12. Und er geht zu ihnen und er sieht sie alle hier vor sich stehen und er sagt, Jungs, Predigt, das Reich Gottes ist nah. Und jetzt sage ich euch was. Ihr brecht jetzt auf, ihr lasst euer iPhone hier, ihr nehmt euch kein Butterbrot mit, lasst auch eure Kreditkarten hier, den Koffer geht ihr nicht mehr packen, ihr geht jetzt los. Unverzüglich, jetzt, so wie ihr seid. Keine Reißleine, keine Hilfestellung und ihr macht das Unmögliche. Jetzt, da ist die Tür. Los, auf, raus, raus, raus. Und Jesus führt sie immer wieder in solche Situationen. Sie fahren in einem Boot bei Nacht übers Wasser und Jesus kommt ihnen auf dem Wasser laufend entgegen. Und die Apostel verhalten sich wie diese Wildviecher. Panik! Stellt euch das gerade vor, ich hatte gerade wieder so einen tollen Moment, wo ich das ansatzweise erleben durfte. Gerade hier auf dem Klo, ich war gerade dabei zu gehen, boom, auf einmal kommt da jemand rein. Das war dieser kurze Moment. Natürlich, da ist eine Tür, da kann jederzeit jemand reinkommen. Aber es ist der Moment, dass das Unerwartete passiert. Oder nachts, meine Frau kommt nach Hause. Natürlich kommt die nach Hause, wartet ja auch drauf. Aber gerade dann, wo ich es nicht erwartet habe, ist da jemand, wo ich dachte, da ist keiner. Wie gesagt, das ist ein Haus mit abschließbarer Tür, wo der Schlüssel passt. Und wenn er passt, dann, weil jemand da rein darf und so. Und trotzdem reagieren wir so. Und diese Situation, wo einer auf einmal übers Wasser kommt, A, ist es unerwartet und B, ist es unmöglich, hat bei ihnen nicht nur so einen Schreckmoment mit Adrenalinausstoß ausgelöst, sondern Panik. Und dann kommt der Moment danach, der Moment der Entscheidung. Und von den Aposteln im Boot ist ein einziger bereit, seine Gegenwart zu verändern, seine Zukunft zu gestalten. Petrus ist bereit, er sagt, wow, ist das ein Gespenst? Er sagt, bist du's, Herr? Jesus sagt, ja. Und nachdem er die Stimme seines Herrn gehört hat, ist er auf einmal bereit, das Unmögliche zu wagen. Er nimmt allen Mut auf und entscheidet sich, auf die Worte Jesu zu vertrauen, die ihn einladen, komm. Er schwingt seinen Fuß über Bord, und stellt das Unmögliche fest. Es trägt. Nach einiger Zeit scheint er etwas übermütig zu werden und geht unter. Er wird wieder panisch. Vielleicht, weil er sich denkt, was nicht sein kann, kann nicht sein. Und er schreit nach Jesus und zum Glück ist seine Hand schon da. Die Panik, die auf dem Boot ist und die Petrus nach anfänglichem Mut wiederbekommt, spricht eindeutig dagegen, dass es sich hier um irgendeinen billigen Trick handelt. Im Gegenteil, ne? Man sagt das ja auch manchmal so, ja, am Anfang des Christentums werden diese Wundergeschichten erzählt und so weiter, um dem Nachdruck zu verleihen dieser Geschichte, damit auch die alle glauben. Ja, aber wenn diese Apostel, diese Überglaubenden am Anfang sich hätten so darstellen wollen, dann hätten sie diese Geschichte unterschlagen. Denn das ist eine Geschichte von kollektivem Versagen. Und das ist, finde ich, das Interessante. Die Bibel bezeugt, dass manchmal alle Erfahrungen dagegen sprechen. Die vielen Wunder im Neuen Testament werden nie mit Gleichgültigkeit aufgenommen. Nach dem Motto, ja, ist ja alles normal. Klar, Jesus setzt den Toten auf, aber klar geht er übers Wasser, ist ja normal. Ne? Nee, es war eben nicht normal. Gar nichts davon war normal. Und die Reaktionen, die geschildert werden, die sehen so aus. Und diese Reaktion auf dieses Paranormale, das ist normal. Manchmal spricht alle Erfahrung dagegen. Und das war auch bei diesen heiligen Aposteln so. Die standen da am Anfang, wie teilweise wir am Anfang unseres Weges stehen. Am Ende waren sie vielleicht diese heiligen Überglaubenden, ne? Aber am Anfang nicht. Aber wenn wir dann weiter in der Bibel lesen, stellen wir tatsächlich fest, die Aufträge, die Jesus ihnen gegeben hat, werden tatsächlich von ihnen erfüllt. Sie beginnen, Jesus zu vertrauen, nehmen allen Mut auf sich und wagen erste Schritte. Und sie stellen fest, die Schlucht ist nicht da, obwohl sie da ist. Genau das ist es. Die Bibel bezeugt, dass das Christentum eine Wunderreligion ist. Man hat versucht, im 20. Jahrhundert die Bibel zu entmythologisieren, aber dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und eine Basis von Glauben ist vielleicht, sei ein guter Mensch oder sowas, aber der Anspruch der Schrift selber ist, dass der gesamte Glauben auf Wundern basiert. Jungen Frauen werden schwanger, Kranke werden geheilt, Tote werden wieder lebendig. Wenn Tote nicht lebendig wurde, ist Jesus nicht lebendig geworden, ist der Glaube hinfällig und Käse. Diese Sachen sind passiert nicht, weil es möglich ist, sondern weil Gott das Unmögliche möglich macht. Nicht immer, aber immer wieder. Was lernen wir jetzt daraus? Unsere Herausforderung kann sein, wir sind konfrontiert mit dem Leben. Es passiert einfach. Extremsituationen, Stress, Unfälle. Und unsere inneren Wildviecher übernehmen die Kontrolle. Aber dann kommt der Moment der Entscheidung, wo wir uns fragen müssen, wollen wir verharren? Meine Anregung wäre immer, im ersten Moment Wildvieh sein. Das kann man manchmal gar nicht vermeiden. Das ist Instinkt, das ist Reaktion, erlerntes Verhalten, das ist Sucht, was auch immer. Aber dann durchatmen und sich langsam aufs Wasser tasten. Schauen, ob es trägt. Den Blick auf Jesus richten. Vielleicht tut Gott ein Wunder. Oder wir stellen fest, dass die Schlucht nur 27 Zentimeter hoch ist. Und dann dürfen wir Gott danken, daran wachsen und weitergehen. Dann haben wir etwas für unser Leben gelernt, dass wir Treppen gehen können. Und vielleicht ist ja gerade der Glauben für dich so eine Schlucht. Können wir überhaupt an das Unmögliche glauben, dass es Gott gibt? Dass er uns liebt und vergeben und annehmen möchte, wenn wir uns ihm zuwenden? Mir fällt auf, Petrus ist nicht gleich vollends als Ozeansprinter aufs Wasser gegangen, sondern hat sich behutsam herangetastet. Er hat es ausprobiert und wollte sehen, ob es trägt. Und er hat die Erfahrung gemacht, ganz ehrlich, im ersten Moment hat es getragen und dann nicht mehr. Aber Jesus war trotzdem da. Wenn der Glaube für dich solch eine Schlucht ist, möchte ich dir Mut machen, es einfach mal mit kleinen Schritten zu probieren. Gott mit kurzen, einfachen Gebeten herauszufordern. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich will es wissen. Und vielleicht erlebst dann auch du, wie sich aus einem eigenartigen Kunstwerk der Schlucht eine lebendige, neue Lebensperspektive öffnet.